Aber ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Das war schon eine klare Message hier vorne. Das war ziemlich radikal. Und wir dürfen nochmal gemeinsam nachdenken und überlegen und das Thema nochmal vertiefen heute Nachmittag. Ich hoffe, ihr habt noch Kraft dafür und könnt noch ein bisschen mitdenken. Radikal. Ja, das war ziemlich radikal. Und bin ich das? Ein bisschen so, vielleicht wird es besser. Das Thema heute, Liebe, heute Mittag nochmal, liebe Gott und tu, was du willst. Das ist nochmal ziemlich radikal. Und ja, wenn du nochmal an das Anspiel gerade denkst, dann ja, ist das ziemlich radikal, drauf zu hören, was deine Frau sagt. Und das kann ganz radikal ausgehen, wie man das gerade gemerkt hat. Und wenn wir uns den Satz anschauen, liebe Gott und tu, was du willst, dann überlesen wir meistens die ersten zwei Sachen und bleiben bei dem tu, was du willst. Das klingt ziemlich cool. Das ist ein ganz leichter Lebensgrundsatz, tu, was du willst. Da brauchen wir uns gar nicht für anzustrengen, sondern das geht irgendwie von selbst. Und ich glaube, dass das für die meisten Leute, tu, was du willst, auch die Definition ist für ein Wort, was mein Leben immer schon sehr beschäftigt hat. Und zwar Freiheit. Ich glaube, das ist so die landläufige Definition, war sie auch lange von mir, von Freiheit. Tu, was du willst. Und ja, diese Definition von Freiheit ist recht bequem. Vielleicht hätte der Typ, der zum Friseur gegangen ist, sich auch mal dran gehalten, dann sah er jetzt nicht so bescheuert aus. Sondern hätte vielleicht das getan, was er wollte. Ja, jetzt hat er seiner Frau was zur Liebe getan, ja. Und weiß man nicht, ja, vielleicht, er war davon überzeugt. Und ich glaube, dass Freiheit viel mehr bedeutet, als das zu tun, was du willst. Und das will ich euch heute mal erklären. Ja, wie können wir radikal leben und was hat das mit Freiheit zu tun und was hat das mit Gottes Liebe zu tun? Das soll heute Nachmittag nochmal das Thema sein und ich will euch damit ermutigen, auch nach Hause zu gehen, das mitzunehmen. Und deshalb dieses Thema, wir fangen beim zweiten Satz an, ich habe es gerade schon eingeleitet, tu, was du willst. Im ersten Teil soll es ein bisschen um Freiheit gehen. Was ist das überhaupt? Was bedeutet Freiheit? Weil ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach und möchte gerne frei sein. Und ich wage zu bezweifeln, dass das überhaupt funktioniert. Ich habe das lange Zeit ausprobiert, selbst frei zu sein und alles tun und machen zu können, was ich will. Ja, hatten wir gestern in dem Anspiel endlich sturmfreie Bude, endlich haben mir meine Eltern nichts mehr zu sagen, jetzt bin ich frei. Und ich glaube, dass wir letztendlich, wir Menschen mit Freiheit gar nicht wirklich umgehen können. Weil wir versuchen, uns irgendwie in eine eigene Welt zu basteln und zu kreieren und dort unser eigener Chef zu sein. Weil die Freiheit, die wir so gerne anstreben, ist, boah, endlich kann ich tun, was ich will, aber eigentlich merken wir, das geht gar nicht so wirklich. Ich glaube, dass Freiheit vielmehr das ist, sich die richtigen Grenzen zu setzen. Es ist schon irgendwie bescheuert, wenn man Freiheit und Grenzen in einem Satz gebraucht, das scheint sich zu widersprechen, aber ich glaube, es bedingt sich einander, weil stell dir einen Profisportler vor, vielleicht jemand, den du kennst, den du gut findest. Und das sind Leute, die haben es irgendwie an die Spitze geschafft, sind die Besten in ihrem Sport, in dem, was sie tun. Und man sagt dann immer, oh, da ist einer, der hat total das Talent, ja, der ist super talentiert. Man hat Oli Kahn mal gefragt, was das Erfolg seines Talents ist. Wisst ihr, was er gesagt hat? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das war seine Antwort darauf, warum er denn zumindest zeitweise der beste Torhüter der Welt war. Das war seine Antwort. Dreimal Arbeit. Ja, dann ist ja ganz einfach, du musst nur richtig ranklotzen, dann bist du Profisportler. Oder was auch immer. Und ich glaube, ein Stück weit stimmt das auch, weil ein Profisportler, das waren für mich immer die richtig frei sind. Ja, so ein Kletterprofi, boah, der kann die ganze Welt bereisen und kann überall hin und wird dafür bezahlt, das zu machen, was ihm am meisten Spaß macht. Hammer! Das ist das, was wir sehen, wenn wir den Fernseher anschalten oder uns irgendwelche Sportveranstaltungen anschauen, dann sehen wir das. Boah, krass, was der drauf hat. Was wir nicht sehen, sind die Tausenden und Abertausenden von Stunden, die diese Leute im Trainingsraum verbracht haben. Oder sonst irgendwie beim Training. Wir sehen nicht, dass diese Leute ganz wenig Beziehungen haben, weil sie gar keine Zeit dafür haben. Ein Profisportler, der schränkt sich so wahnsinnig ein, um dieses eine Ziel zu erreichen, vielleicht mal ganz oben zu stehen. Dafür ist er in Kauf, alles andere wegzulassen. Vielleicht sagt er, ja, ich habe zwar eine Beziehung, aber so das Wahre ist das eigentlich nicht, weil ich habe keine Zeit dafür. Diese Menschen schränken sich so ein. Wisst ihr, ich glaube deshalb, dass Freiheit vielmehr ist, dass wir uns die richtigen Grenzen stecken und das tun, was richtig ist. Weil wenn du jetzt dir vorstellst, frei zu sein, dann kostet es uns, glaube ich, was. Wir können nicht einfach sagen, wir sind frei und tun und lassen, was wir wollen, weil da kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Gott hat uns Freiheit geschenkt, davon habe ich schon ein bisschen erzählt. Und durch diese Freiheit, die er uns geschenkt hat, drückt er wahre Wertschätzung und Liebe uns gegenüber aus, weil er sagt, du hast die freie Wahl. Aber, und da kommen wir heute ein bisschen dazu, getrennt von Gott können wir gar keine wahre Freiheit erleben, so sehr wir das suchen. Und ich habe viel Zeit meines Lebens dafür verwendet, danach zu suchen. Ich habe es nicht gefunden. Letztendlich bin ich wieder zu Gott zurückgekehrt und habe dort wahre Freiheit gefunden. Wisst ihr, Gott steuert und manipuliert uns nicht und sagt, das musst du tun und hier das musst du tun, sondern er lässt uns die Freiheit zu tun, was wir wollen. Dabei hätte er eigentlich das Recht, uns zu bestimmen und zu sagen, das macht das nicht, ja, uns als Marionetten zu programmieren. Gott hat uns nicht programmiert auf tu, was ich will. Gott hätte uns ganz einfach zu kleinen Robotern schaffen können, die einfach seinen Willen tun und ihm dienen und ihm bedienen und ihm die Ehre geben. Hat er aber nicht. Heute sind wir in einer Zeit angelangt, wo wir Roboter immer mehr bauen. Also wahrscheinlich nicht du und ich, aber irgendwelche anderen Leute, denen das Spaß macht und die sich daraus weniger Arbeit erhoffen in Zukunft. Und wir bauen Roboter und man liest das ab und zu in den Medien. Boah, man hat so ein bisschen Angst vor dieser künstlichen Intelligenz. Was ist, wenn wir da immer noch weitermachen und irgendwann diese Roboter selbstständig werden, da gibt es ja schon einige Filme drüber, und uns Menschen platt machen. Dass sie ihren eigenen Willen auf einmal, dass er so stark wird, dass sie uns überlegen sind. Und da wird viel schon drüber diskutiert, wie ist das mit ethischem Verhalten bei Robotern. Aber der Mensch hört nicht auf, diese Roboter zu bauen, sondern macht immer weiter. Und wisst ihr, so war es auch bei Gott und den Menschen. Gott hat den Menschen gemacht und ihm einen freien Willen gegeben. Und wir produzieren Roboter und denken, oh, wenn die mal selbstständig denken können, dann wäre das richtig cool und gut. Das sehen wir als was Gutes an. Sonst würden wir dieser künstlichen Intelligenz irgendwie Einhalt gebieten und sagen, ja, hier reicht's mal. Also die dürfen nicht selbstständig denken, weil dann wird's gefährlich. Und so ist es auch. Der Mensch, der selbstständig denkt, der ist gefährlich. Und wisst ihr vor allem für wen? Für sich selbst. Nicht, dass wir dumm sind, aber wir schaden uns mit dem Begriff von Freiheit, wie wir ihn kennen, schaden wir uns oft selbst. Weil wir denken manchmal so im Leben drüber nach und merken, ja, ich will irgendwie frei sein, irgendwie bin ich so im Hamsterrad gefangen, vielleicht immer dasselbe und irgendwie fühle ich mich nicht frei, meine Eltern beschränken mich und so, und dann denkt man, so, jetzt breche ich mal richtig aus. Ja, so habe ich das auch mal probiert. Und dann ist der kleine Hamster, der du bist, ja, und so in deinem Hamsterrad rumläuft und immer dasselbe und du merkst, irgendwie ist das doch bescheuert, ja. Und dann springst du aus diesem Hamsterrad raus mit einem Satz und denkst, boah, geil, ich bin frei, ja, endlich nicht mehr im Hamsterrad hier rumlaufen und fühlst dich wie der Größte der Welt. Und merkst nicht, dass du immer noch im Käfig bist. Ja, so sind wir Menschen oft. Wir denken wahnsinnig, was wir für eine Freiheit haben. Dann sage ich dir, okay, wenn du machen kannst, was du willst, warum tust du es nicht? Wenn ich machen könnte, was ich wirklich wollte, dann hätte ich schon alle 14 8000er bestiegen, also die höchsten Berge der Welt. Dann würde ich jeden Tag ein anderes Auto von einem Tag. Ein Porsche, dann ein Ferrari, dann ein Audi S1, dann ein BMW M3. Ich hätte da 1000 Vorstellungen. Ich kann doch machen, was ich will, aber funktioniert irgendwie nicht. Meine Welt ist sehr beschränkt und klein von dem, was ich mir wünsche oder was ich gerne hätte. da komme ich gar nicht hin. Und wir sehen uns so sehr nach Freiheit und merken auf einmal, boah, ich mache, was ich will, aber irgendwie ist es das auch nicht. Irgendwie schaffe ich das nicht. Wisst ihr, das ist ein bisschen so, wie die Geschichte von einer kleinen Glühbirne, die gesagt hat, boah, ich will frei sein, und zack, springt aus der Fassung. Was passiert mit der Glühbirne? Die ist aus. Sie leuchtet nicht mehr, weil sie nicht mehr mit dem verbunden ist, wo ihre Kraft herkommt. Und genauso ist es bei uns und Gott. Wenn wir auf einmal frei sein wollen und uns von Gott lösen wollen, springen wir wie die Glühbirne aus der Fassung und hören auf zu leuchten. Oder ein anderes Beispiel beim Klettern, das hatte ich heute Morgen schon mal. Wer von euch war schon mal klettern? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer will es nochmal machen? Ah, sehr gut, cool. Vielleicht müssen wir das mal gemeinsam machen. Wenn du schon mal klettern warst, dann ist es meistens so, dass man da ja auch ein Seil dabei hat. Zumindest, wenn es ein bisschen höher geht, wie 2-3 Meter. Und dann kannst du jetzt sagen, boah, geil, ich will mal so richtig klettern. Nicht so für Anfänger mit Seil. Ich lasse das Seil jetzt einfach weg. Denkt jeder, ist doch völlig bescheuert. Aber beim Klettern ist es so, wenn du dich ans Seil dranhängst, beim Klettern, dann macht dich das Seil frei, obwohl du ja völlig abhängig von diesem blöden Seil bist. Wenn du wirklich frei wärst, dann würdest du ohne Seil klettern. Aber das Seil, das dich im ersten Moment irgendwie bindet, im wahrsten Sinne des Wortes, macht dich frei zu klettern. Weil wenn du stürzt, bist du nicht tot. Du kannst maximale Freiheit erleben, aber meistens führt sie nicht weit, wenn wir richtig Gas geben. Das heißt, wir müssen Freiheit dort suchen, wo auch unsere Kraftquelle ist, was uns befreit, Dinge auch wirklich zu tun. Ja, klettern kannst du nur am Seil, wirklich befreit, weil der Sturz hat keine tödlichen Konsequenzen. Und die Glühbirne ist auch nur in der Fassung wirklich frei, weil dort ihre Kraftquelle ist. Das heißt, wir müssen uns fragen, wo findet der Mensch denn diese Freiheit? Und ich liebe diesen Satz, liebe Gott und tu, was du willst, der ist nicht von mir, der ist von Augustinus, der Typ, der ist schon ziemlich alt, also ist auch schon tot. Der hat im ganz, ganz frühen Mittelalter gelebt. Und der hat gesagt, liebe Gott und tu, was du willst. Das haben die Menschen damals schon voll verstanden. Das ist heute noch genauso aktuell. Und ich glaube, dass dieser Satz eine tiefe Wahrheit in sich birgt. Und das ganz Wichtige an diesem Satz sind die ersten zwei Worte. Liebe Gott. Und jetzt können wir sagen, ja, das ist ja ganz einfach. Was bedeutet das? Dieses Liebe Gott, was bedeutet das ganz praktisch? Und da will ich euch auch mit reinnehmen in ein Problem, was ich lange Zeit hatte. Gott, vielleicht, wir fangen mal mit dem ersten Wort an, ja, Stück für Stück, Liebe. Was bedeutet Liebe? Für die meisten Leute bedeutet Liebe, da kommt irgend so ein entzückendes Wesen die Tür rein und mein Herz springt vor Freude an die Decke und ich denke, das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Und dann verliebt man sich Hals über Kopf in einem Moment in diese Person. Super schön, ja. Genau, so sieht das dann aus, dein Herz jubelt, ja. Wenn die Person reinkommt, von der du denkst, wow, die haut mich um. Und ja, wenn sie so aussieht, haut sie dich vielleicht wirklich um, kriegt man Angst, ja. Aber ich glaube, vielleicht, ja, stell dir diese Situation mal vor, ja, da kommt dieses wunderbare Geschöpf rein und du bist wahnsinnig verliebt, vielleicht musst du dir das gar nicht vorstellen, hast hier deine Traumfrau auf der Adventsfreizeit gefunden, hat sich voll gelohnt für dich, hierher zu kommen. Und auf einmal merkst du, boah, das ist abgefahren, das ist Liebe. Ja, das habe ich schon immer gesucht, das habe ich schon immer gewollt. Und auf einmal merkst du, ja, und die finden mich auch irgendwie schön, ja, super tolle romantische Liebesgeschichte. Und mit der Zeit merkst du, die ist, also mein Herz springt, aber irgendwie entspannt sich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen. Und du stellst dir so vor, ja, boah, das ist jetzt lieber, irgendwie wird es weniger. Und dann fängst du an, noch Dinge zu tun, damit das frisch bleibt, ja. Und versuchst alles, damit dein Herz wieder volles Rohr abgeht, ja. und du 24 Stunden Herzklopfen hast und wenn die Person reinkommt, dann fällst du fast in Ohnmacht und denkst, das darf nie aufhören. Ja, vielleicht ist das für dich Liebe. Ich glaube, so eine Liebe ist ziemlich ungesund. Weil wenn du den ganzen Tag Herzklopfen hast, dann bist du spätestens mit 24 tot, weil dein Herz nicht mehr kann. Oder du leidest an Bluthochdruck oder so. Ja? Das heißt, es wäre ziemlich gefährlich. Wenn das Liebe wäre, dann wäre Liebe ziemlich schnell tödlich. Und ich glaube, aber für viele bedeutet das Liebe. Ich habe jetzt natürlich übertrieben. Aber vielleicht hast du einen Partner und du hast gemerkt, dass da auch nicht alles immer so rosarot ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und ich glaube, dass Liebe viel mehr bedeutet, als einfach nur ein schönes Gefühl, sondern ich glaube, dass Liebe vor allem bedeutet, dass ich für eine andere Person Verantwortung übernehme. Das klingt jetzt ziemlich trocken, aber ich sag euch, was das bedeutet. Und zwar, wenn du heiratest, dann versprichst du dieser Person, dann macht man das meistens mit einem Versprechen. Ja, so und so, wir wollen ewig zusammen sein und meistens macht das dann der die Trauung macht irgendwie. Und dann sagt man, ja, wir bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet, in guten wie in schlechten Tagen und so weiter. Kennt man, kann man schon so runterbeten, hat man schon mal gehört. Und dann sagen die, ja, super. Und an diesem Tag funktioniert das auch richtig gut. Ja. Und dann geht's in die Praxis und du merkst, boah, das ist gar nicht so einfach. In den guten Tagen ja, aber in den schlechten, boah, da würde man am liebsten vielleicht einfach mal wegrennen und sagen, soll der alleine klarkommen, vielleicht klappt es besser, wenn jeder mal alleine das probiert. Weil irgendwie klappt es zu zweit nicht. Solche Gedanken kennt man, glaube ich. Aber dann muss man sich daran erinnern, ich habe was versprochen. In guten wie in schlechten Tagen will ich zu dieser Person stehen. Das bedeutet nichts anderes, wie ich übernehme für die andere Person Verantwortung. Das ist das, was deine Eltern hoffentlich bei dir getan haben. Sie haben dich auf die Welt gebracht und haben Verantwortung für dich übernommen. Das ist Liebe. Wenn jemand Verantwortung für dich übernimmt, und wenn er dir zeigt, mir ist das wirklich wichtig, nicht einfach, ja super, ich liebe dich, aber der andere ist dir eigentlich völlig egal. Das bedeutet dann, dass du den Müll rausbringst, ja, dass du das Klo sauber machst, auch wenn du nicht drauf warst. Und lauter solche Sachen werden dann auf einmal wichtig, wo du denkst, ich übernehme auch für den anderen Verantwortung. Ja. Wenn ich jetzt essen gehe, dann bezahle ich nicht mehr nur für mich die Rechnung, sondern für meinen Partner muss ich ja auch noch bezahlen. Ja. Wird es auf einmal doppelt so teuer. Aber das sind die ganz kleinen praktischen Dinge. Und wenn es gut geht, dann funktioniert das auch ziemlich gut. Klar, natürlich. Aber das kann dann auch mal ganz schön schwierig werden. Ihr kennt das vielleicht beim Heiraten, da macht man das heute so ganz modern, gibt man sich solche Eheversprechen. Ja? Und manchmal sind die so völlig übertrieben. Mach das bitte nicht. Stell dir zum Beispiel vor, du versprichst deiner Frau, du wirst sie ewig auf Händen tragen. Du verletzt dich an der Hand, dann hast du nicht nur dein Versprechen gebrochen, sondern auch deine Hand. Beides. Und deshalb, pass auf, was du da sagst, ja? Und nimm das ernst. Überleg dir, dieses, ich will Verantwortung für die andere Person übernehmen, das bedeutet letztendlich Liebe. Ich will euch das nochmal ganz praktisch zeigen. Wie das ausschauen kann. Geht das Ding? Ja. Genau, das kommt gleich noch. Genau, das sieht so aus. Ja. A good wife can bring balance to your life. Das bedeutet Liebe. Die Frau übernimmt Verantwortung für ihren Mann, damit er aufs Feld fahren kann und Rüben ernten kann oder was auch immer. Das ist wahre Liebe. Die Frau ist sich nicht zu schade, als Gegengewicht zu dienen. Ja? Und jeder sieht das und sagt, hey, die Bertha, guck mal, die dient als Gegengewicht. Ja? Aber ich finde das ein wahnsinnig schönes Bild. Auch wenn man sich die Gesichter anschaut, der winkt noch schön in die Kamera, dann sieht man, da ist Vertrauen gewachsen. Da übernimmt einer für den anderen Verantwortung. Und was wir hier sehen, ist eigentlich nur ein Bild dafür, für das, was Jesus gesagt hat. Nee, falsch. Ah, ich habe den Vers gerade drauf. Seht ihr, zum Ende hin kommen dann die Schwierigkeiten. Ich lese ihn euch vor, den Satz. Jesus hat einmal gesagt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. die muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Steht in 1. Johannes 3, Vers 18, wenn es jemand interessiert. Meine Kinder, eure Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Man kann schön anderen sagen, oh, wie sehr man ihn liebt und super, ich finde dich toll. Und stellt euch vor, die Frau hat gesagt, ich finde das super toll und ich liebe dich und ich finde es das toll, dass du aufs Feld fährst und auf den Acker. Ja, aber ja, jetzt ist halt der Reifenblatt, hast du halt Pech gehabt. Ja, sondern die Frau sagt, nee, ich bin da, unterstütze dich, auch wenn das anders aussieht, als ich mir das vorgestellt habe. Liebe bedeutet, ich übernehme Verantwortung für einen anderen Mensch. Das bedeutet wahre Liebe. Ich bin dann für ihn da, wenn vielleicht sonst keiner da ist. Wenn sonst keiner bereit ist, für diese Person etwas zu tun. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die mich immer wieder bewegt und für mich eines der größten Beispiele von Liebe darstellt, die ich kenne, abgesehen von dem, was Jesus getan hat, beziehungsweise ist das etwas, was das widerspiegelt, was Jesus getan hat, ist die Geschichte von Kurt. Kurt war ein mittelalter, dynamischer Mann, der mit mir studiert hat. Und dieser Kurt hat gesagt, ich will mein Leben mit Jesus leben und ich will das radikal machen. Und er war Ingenieur, hat einen ziemlich guten Job gehabt und hat dann gesagt, ich will, aber ich brauche was anderes in meinem Leben. Er hat seinen Job gekündigt und hat gesagt, ich will den Menschen in Kenia, in Ostafrika von Jesus erzählen. Dann hat er gesagt, okay, ich mache das, ich gehe da mal hin und bereite mich darauf vor. Und da war so ein, zwei Wochen Einsatz, so eine Freizeit und hat gesagt, ich möchte da rausfinden, passt das für mich in Kenia, liegen mir die Leute wirklich auf dem Herzen, soll ich da wirklich hingehen, um dort zu leben, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und Kurt hat dann diesen Kurzeinsatz gemacht und an einem Tag waren er und ein Freund, der da auch dabei war, waren am Strand. Und als sie dort waren, sahen sie plötzlich, dass zwei Menschen im Wasser waren und im Begriff waren zu ertrinken. Und als er das gesehen hat, oder sie beiden, sein Freund auch, haben sie nicht lang überlegt und sind in die Fluten reingestürzt, um diese Menschen zu retten, um ihnen zu helfen. Und sie haben alles getan, um gegen die Wellen anzukämpfen und das zu schaffen. Und ich weiß nicht, wie es war, ich war nicht dabei, aber ich stelle mir das vor, dass sie plötzlich gemerkt haben, dass sie es nicht schaffen. Dass die Wellen stärker sind, als ihre Kraft zu schwimmen. Und dass sie es nicht mehr schaffen werden, wieder an Land zu kommen. Und in Ostafrika ist es nicht so wie hier, dass da die Küstenwache rund um den Tag da lang fährt oder dauernd Leute aufpassen. Es war sonst keiner da. Man hat Kurt und seinen Freund dann einen Tag später gefunden, einige Kilometer weiter unten auf Felsen, wurden sie an Land gespült und sind gestorben. Sind gestorben bei dem Versuch, anderen Menschen das Leben zu retten. Und als ich das gehört habe, war ich ziemlich erschüttert, als ich gehört habe, Kurt hat sein Leben verloren und es hat mich gerührt zu hören, aus welchem Grund. Er hat alles gegeben, um jemand anderem das Leben zu retten. Und in der Bibel gibt es ja auch einen Vers, da steht, keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wisst ihr, genau das hat Jesus auch für dich getan. Er hat sein Leben für dich gelassen. Und Kurt hat dieselbe Liebe bewiesen. Und das rührt mich und macht mich stolz, dass ich diesen Kurt kennen durfte. Und eigentlich ist es falsch ausgedrückt, wenn ich sage, ich durfte ihn kennen. Ich kenne ihn, weil ich weiß, ich werde ihn wiedersehen, wenn ich im Himmel bin. Dort darf er jetzt schon sein. Und dieser Kurt hat Verantwortung übernommen für andere Menschen, obwohl er sie noch nicht mal kannte. Das finde ich wahnsinnig und das ist ziemlich radikal. Und wisst ihr, Jesus hat das getan. Er ist jämmerlich am Kreuz verreckt für deine Schuld, damit du leben kannst, damit er dir zeigen kann, wie sehr er dich liebt. Und Gott hat dir damit den größten Liebesbeweis geliefert, dass er gestorben ist, für dich gestorben. Das hat er getan. Und wenn das Liebe ist, wenn das Liebe bedeutet, dass ich für jemand anderes Verantwortung übernehme, dann haben wir wieder ein Problem. Und zwar kannst du jetzt mal die Frage stellen, okay, liebe Gott und tu, was du willst, wie kann ich denn Gott lieben? Wie kannst du für Gott Verantwortung übernehmen? Das hat für mich irgendwie ein Problem dargestellt, weil mir ist nichts eingefallen, wo ich für Gott Verantwortung übernehmen kann. Für meine Frau kann ich Verantwortung übernehmen, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie Hilfe braucht. Ganz alltäglich, ist ganz praktisch, geht das easy. Zumindest in der Theorie. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die will ich euch vorlesen, beziehungsweise es ist ein Gleichnis, ein Vergleich. Der ist ein bisschen länger, ihr schafft das noch. Seid ihr noch da? Ja, sehr gut. Dann lesen wir das noch. Ich lese es vor, ihr dürft gerne mitlesen. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird, der Menschensohn, das ist Jesus, mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder dich im Gefängnis besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, denn ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden sie auch fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was ihr immer an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt. Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Hier wird ganz praktisch beschrieben, wie man Gott lieben kann. Und ich finde es spannend, in diesem Beispiel, dass die Gerechten, wie es hier genannt wird, die auf der rechten Seite stehen, die haben gelernt oder die haben irgendwie in ihrem Leben anderen Menschen geholfen. Und sie wussten gar nicht, dass sie damit Jesus geholfen haben. Dass sie damit Jesus besucht haben. Ich weiß nicht, ob du einem, der an der Straße sitzt und um Geld bettelt, ob du da schon mal was reingeschmissen hast. Wusstest du, dass du Jesus damit geholfen hast? Ganz praktisch, Jesus sagt es hier Wort für Wort, wenn du anderen Menschen hilfst, hilfst du mir. So einfach ist die Rechnung. Und ich finde es spannend, die Leute, die Jesus als gerecht darstellt, die merken das noch nicht mal. So, ah, ja, wir haben den anderen Menschen geholfen, um das für dich zu tun, Jesus. Nein, die sind völlig verwundert und denken, hä, Jesus, wo haben wir dir denn geholfen? Und Jesus sagt, ja, ihr habt mir geholfen, indem ihr anderen Menschen geholfen habt. Und was ich daraus ableite, ist, du kannst Gott nicht lieben, ohne andere Menschen zu lieben. Es geht nicht. Das haben vielleicht die anderen versucht. Da lesen wir nichts drüber, ob sie Jesus gekannt haben oder ob sie in irgendeine Kirche oder eine Gemeinde gegangen sind. Jesus fragt nur, hast du anderen Menschen gedient? Und wenn nicht, dann hast du es versäumt, mir zu dienen. Ganz einfach, das ist die einfache Rechnung. Und das finde ich so wahnsinnig, weil diese Frage, wie kann ich Gott denn lieben, die wird da ganz praktisch, weil du kannst Gott nichts geben, weil er bereits alles hat. Du kannst Gott auch nicht helfen, weil er allmächtig ist. Du kannst Gott auch nicht überraschen, weil er allwissend ist. Du kannst Gott noch nicht mal deine Zeit schenken, weil er ewig ist. Also du kannst Gott gar nichts geben. Du kannst ihm in diesem Sinne nicht helfen und ihm nichts geben, weil er bereits alles hat. Und Gott sagt, ja, aber ich habe eine Möglichkeit geschaffen. Du kannst mir dienen den ganzen Tag, indem du anderen Menschen dienst. Das ist ganz praktisch. Und wisst ihr, jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, das ist wahrscheinlich auch der... Es gibt so Menschen, die sind ziemlich gut. Ja, also ich kenne so Klassenkameraden, die sind so lieb. Und eigentlich müssten die doch auch in den Himmel kommen. Weil die... Ja, die sind sogar in manchen Sachen besser als ich. Moralisch korrekter. Weil die lieben ja dann Jesus auch, wenn sie anderen Menschen helfen. Aber wisst ihr, der ganz große Unterschied ist, ob dieser Mensch Gott anbetet. Warum hilft er anderen Menschen? Weil er Gott damit verehren will, weil er Gott damit anbeten möchte. Und das klingt jetzt krass, du kannst so ein guter Mensch sein, wie du willst, es nützt dir nichts, wenn du damit nicht Gott die Ehre geben möchtest. Und wir wollen das ein bisschen zusammenbringen, was das bedeutet. Liebe Gott und tu, was du willst. Wie kriegen wir diese zwei Sachen jetzt zusammen? Ich glaube, wenn wir das zusammennehmen, dann ist es der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Wenn das an erster Stelle steht, dass du Gott liebst, das bedeutet, andere Menschen zu lieben und seine Gebote zu halten. Das bedeutet es ganz praktisch, Gott zu lieben. Das bringt dich nicht in den Himmel. Ja, das dürfen wir nie verwechseln. Aber das ist die Folge dessen, dass du Gott anbeten möchtest und ihn liebst. Und wenn das am Anfang steht, dieses Liebe Gott und tu, was du willst, dann führen wir ein Leben in Freiheit. Warum? Weil wenn wir Gott lieben, dann leben wir unsere Bestimmung. Und das Zweite, tu, was du willst, das ist so ähnlich wie heute Morgen, wo ich gesagt habe, vielleicht fragst du dich, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Tu, was du willst, wenn du zuerst Gott liebst. Wir sind oft in der Gefahr, das umzudrehen. So mache ich das oft in meinem Leben. Ich tue, was ich will und dann liebe ich Gott. Ja, so, ich mache so ein bisschen, was ich will und Gott kommt so ein bisschen dazu. Der schenkt mir ein bisschen Vergebung und das ganze Zeug. Aber letztendlich will ich doch tun, was ich will. Dann funktioniert das nicht. Da ist ganz wichtig, wie die Reihenfolge ist. Liebe Gott und tu, was du willst. Dann mach die Ausbildung, die du willst, wo du Bock drauf hast. Zermarte dich nicht, was Gott von dir will und dass du vielleicht den falschen Beruf ergreifst und nicht im Willen Gottes lebst. Wenn du Gott liebst, und ihn an erste Stelle stellst, dann ist es egal, was du machst, wo du bist, was du für eine Ausbildung machst, wo du hingehst. Tu, was du willst. Gott hat dir die Freiheit geschenkt. Aber bleib in ihm. Bleib bei ihm. Denn dort ist wahre Freiheit zu finden. Weil ich glaube, das ist radikal. Und ich will dich zum Abschluss ermutigen, wenn du wieder nach Hause gehst, lebe radikal mit Jesus. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn du wissen willst, warum, dann können wir gleich noch sprechen. Du kannst mich gerne fragen. Ich habe das ein bisschen ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Das ist generell die einzige Abkürzung, die du als Christ nehmen kannst, um Jesus ähnlicher zu werden. Eigentlich gibt es keine Abkürzungen, um schneller Jesus näher zu kommen, außer sprich mit anderen Leuten drüber. Das ist die einzige Abkürzung, die du nehmen kannst, um in deiner Beziehung zu Jesus schneller zu wachsen. Davon bin ich überzeugt. Wenn du alles mit dir selbst rumträgst und nur mit dir ausmachst, dann kommst du nicht vorwärts. Die Abkürzung ist, sprich mit anderen Menschen darüber. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das einen Schub gibt. Auch über so ein Wochenende hinaus. Und ich will dich ermutigen, such dir zu Hause jemanden, mit dem du über Dinge sprichst, die dein geistliches Leben betreffen. Trau dich, darüber zu reden. Das ist die wichtigste Sache in deinem Leben. Mach es radikal. Mach es radikal und nimm die Leute mit, die um dich drumherum sind, von denen du weißt, die sind auch mit Jesus unterwegs. Weil alles andere macht keinen Sinn. Und wisst ihr, der erbärmlichste Christ ist ein halbherziger Christ. Wisst ihr warum? Er hat nie wirklich Freude in seinem Leben. Beim Sündigen plagt ihm das schlechte Gewissen. Beim Bravsein und beim Einhalten der Gebote plagt ihn die Langeweile. Du hast nie wirklich Freude, wenn du es nicht volles Rohr machst. Entweder plagt dich dein schlechtes Gewissen oder die Langeweile. Und man springt dann manchmal als Christ so ein bisschen rum und versucht das eine und dann ist man wieder langweilig, da hat man wieder schlechtes Gewissen und das ist wie so eine Berg- und Talfahrt. Ja. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und deshalb will ich euch ermutigen, mach es radikal. Und wenn du jetzt von diesem Wochenende nur zwei Sachen mitnimmst, dann nimm bitte diese zwei Sachen mit, den Rest kannst du alles wieder vergessen. Das Erste, häng dich an Jesus. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite, entscheide dich dafür, dankbar zu sein. Das ist die Zusammenfassung. Das sind die zwei wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. Entscheide dich für Jesus. Und wie sieht ein Leben mit Jesus aus, indem du dich dafür entscheidest, dankbar zu sein? Es braucht eine Entscheidung. Es ist wie beim Skifahren. Du musst dich vorher dafür entscheiden, du willst es und dann tust du es. Nicht immer. Klappt nicht immer. Aber diese innere Einstellung, diese Überzeugung, die wird dein Leben reich und froh machen. Und deshalb ermutige ich euch, seid radikal, liebt Leute kaputt, so wie es Jesus gemacht hat. Wenn dir jemand auf den Sack geht, lieb ihn kaputt, bis er merkt, was ist mit dem Typ unklar? Warum hört er nicht auf, mich zu lieben? Das ist radikal. Das ist radikal im positiven Sinne. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dass ein Leben mit dir sich absolut lohnt und das Beste ist, was mir passieren durfte. Und ich wünsche mir das für jeden hier, dass er erkennen darf, dass du Gott bist, dass du allein anbetungswürdig bist und dass du derjenige bist, der unser Leben in der Hand hat und ein ganz großes Ziel und einen Plan damit hat. Ich will dich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, dass er, wenn es nach Hause wieder geht, dich auch dort sehen kann und erkennen kann. Darum will ich dich bitten. Danke, dass du uns segnest, dass du uns liebst und Freude dran hast, mit uns Zeit zu verbringen. Amen.